Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Erzähl mir von Wien, den akustischen Spaziergängen durch diese schöne Stadt. Ihr seid es ja gewohnt, dass ich mit Fritzi und euch durch Wien spaziere. Diese Folge und diese Staffel ist aber ein bisschen anders, denn ich erzähle derzeit nicht von Wien, sondern sammle andere Geschichten. Aus diesem Grund erkundet Fritzi in der kommenden Episode mit einer besonderen Moderatorin und Zuhörerin diese schöne Stadt, mit ihrer Tochter Daniela. Gemeinsam besuchen sie in dieser Staffel Orte, mit denen die beiden etwas Besonderes verbinden. Ich wünsche euch viel Spaß bei diesen Spezialfolgen und bis bald. Auf Wiederhören inzwischen.
Erzähl mir von Wien. Geschichte und Geschichten präsentiert von Edith Michaela und Fritzi Kraus.
Servus Fritzi.
Servus Daniela.
Erzähl mir von Wien.
Gerne.
Wir haben das letzte Mal in Bad Ischl aufgehört und fangen gleich wieder bei Bad Ischl an. Wir reden nämlich heute über Sisi, die junge Kaiserin.
Ja,
okay. Wieso? Also wir müssen vielleicht sagen, für alle, die nicht so versiert sind, warum wir lachen, weil so heißt der erste Sisi-Film.
Ja, Sisi-Film. Heißt der Sisi.
Er heißt Sisi, die junge Kaiserin. Aber bei uns ist Sisi nämlich richtig die junge Kaiserin. Warum eigentlich? Fangen wir damit an. Warum Sisi oder Sisi?
Naja, Sisi hat, wie sie wirklich genannt worden, die Elisabeth, war ihr Spitzname, aber Sisi ist halt dann im Film gängiger gewesen, weil Sisi, man, das wäre nicht so eingängig gewesen.
Sisi sagt sich nicht so gut.
Genau wie Sisi. Aber nur weil du sagst, du musst es erklären, ich habe da unlängst Gäste aus den USA gehabt. Mit einem bin ich durch die Hofburg gegangen und gesagt, also sie werden den Film nicht kennen, über die Kaiserin. Natürlich, natural, Sisi und Sri Parts und whatever. Gut, also nur auch in den USA.
Haben ja vielleicht manche auch schon öfter gesehen, von der Edith wissen wir es, dass sie es öfters gesehen hat.
Ja.
Und von uns auch.
Von uns wissen wir es auch, obwohl, wieso hast du dir das angeschaut, das ist mir nicht ganz klar.
Ja, wahrscheinlich müssen.
Ich habe die wahrscheinlich an einen Sessel gebunden.
Nichtsdestotrotz gehen wir jetzt nach Bad Ischl zurück. Warum machen wir das aber? Das ist die große Frage.
Ja, da können wir gleich auf den Film zurückkommen, weil im Prinzip stimmt ja das, was in dem Film gezeigt worden ist, dass die beiden Schwestern, die Ludovica in Bayern und die Sophie, die Mutter von Franz Josef, vereinbart haben, dass eine Tochter der Ludovica, nämlich die Helene, die Älteste, den Franz Josef heiraten soll. Und die haben die jüngere Schwester mitgenommen, die 15 war.
Zum Kennenlerntreffen?
Die haben sie ja gekannt, aber heute halt zu diesem Offen. War auch der Geburtstag vom Kaiser, der 23. im Übrigen. Und der hat dann die jüngere Tochter gesehen, die Sisi eben, oder die Elisabeth, und hat sie Stante Bete in sie verliebt. Und hat gesagt, dass er heiratet sie oder...
Oder keine von beiden.
Oder keine von
die
beiden.
Die arme Helene, was hat die nachher gemacht?
Die hat dann Turn und Taxis geheiratet.
Na gut, vielleicht war es dann später froh drüber.
Aber sie war auf jeden Fall dazu erzogen.
Kaiserin zu werden. Die Sisi hingegen nicht.
Die Sisi nicht und die Elisabeth hat, die Helene hat auch eine Ausstattung gehabt, dementsprechende, was die Sisi ja überhaupt nicht gehabt hat und eben die... Ist sie wirklich als frei erzogen worden, weil ihr Vater war ja so ein Exzentriker.
Also die war auch gar nicht ausgestattet, während die Wiener sich lustig gemacht haben.
Ja, die haben gesagt, das ist total ärmlich und so weiter. Aber das war erst nachher natürlich.
Und eine Mitgift hat sie aber mitgekriegt?
Ja, sie hat 50.000 Gulden gekriegt. Und der Kaiser hat eine Widerlage von 100.000 Gulden gegeben.
Was ist eine Widerlage?
Naja, die Braut bekommt ein Mitgift und der Mann gibt eine Widerlage, das heißt, er stellt eine bestimmte Summe zur Verfügung, die ihren Unterhalt sicherstellt, wenn sie Witwe wird. Und hat ihr jährliche Apanage von 100.000 Gulden zugesagt.
Die, wie wir aus der letzten Folge wissen, nach dem Tod von Ferdinand verdreifacht worden ist.
Ja, wo er ein reicher Mann geworden ist. Und diese 50.000 Gulden haben zum Beispiel ungefähr 670.000 Euro entsprochen.
Die Mitgift ist viel, Mitgift. Aber jetzt nicht so wahnsinnig viel. Okay, das heißt, das war schon mal ein nicht besonders guter Start, weil der Hochadel hat sie ein bisschen verspottet.
Mit ihrer Ausstattung.
Also 1853, an Kaisers Geburtstag am 18. August, haben sie sich verlobt in Bad Ischl. Und wie lange hat es dann gedauert, bis sie geheiratet haben?
Bis zum April nächsten Jahres, 1854.
Also eigentlich rucki-zucki gegangen.
Ruckzuck.
Da war sie dann schon 16 immerhin.
Dann war es immer, ja.
Ist ja genau. Ein Wahnsinn eigentlich.
Sie ist ja Christkindl, sie ist am 24. Dezember 1837 geboren.
Ah, okay. Und wie war das mit der Hochzeit? Sie ist aufgewachsen in Bayern.
In Possenhofen, ja.
Das ist das Gut von den Eltern.
Ja, genau. Mhm. Und von dort aus ist sie auch weggefahren zu ihrer Hochzeit, zuerst nach München, weil dort hat sie ja vom bayerischen König verabschieden müssen oder wollen. Und dann nach Straubing und von Straubing ist am 21. April per Schiff donauabwärts gefahren.
Ja.
Und da haben
gleich nach Wien?
Nein, da haben sie eine Station in Linz gemacht, wo sie übernachtet hat. Mhm. Und schau, Surprise, wer kommt auf einmal in der Kutsche herangefahren?
Der Franzl.
Der Franzl, der hat es, ist gekommen, ist ausgeschickt und hat ihr einen Bussel gegeben. Skandalös, weil Kaisers geben sich in der Öffentlichkeit keine Busseln.
Und schon gar nicht vor der Hochzeit.
Ja, das ne. Und der ist, aber sie hat übernachtet und er ist in der Früh um 4:30 weggefahren.
Und wo hat sie übernachtet in Linz?
Im Landhaus.
Ah ja.
Das Zimmer gibt es noch, aber es ist jetzt nicht als touristische Attraktion, sondern ist halt noch da.
Einfach so irgendwie. Und dann ist sie mit dem Schiff weitergefahren. Also er ist wieder zurückkutschiert und sie ist mit dem Schiff.
Sie ist mit dem Schiff weiter nach Wien, Anlegestelle Nussdorf.
Kommt auch im Film vor.
Kommt auch im Film vor.
Winken alle mit Fähnchen, oder?
Genau, und sie hat sich die ganze Schifffahrt gewunken und ist...
Und hat einen Muskelkater gehabt.
Wahrscheinlich ist heftigst akklamiert worden und die Leute sind alles an. Das ist wahrscheinlich, war das wirklich so, wie es im Film auch gezeigt worden ist. Und...
Ja, wobei, was man nicht wissen, ist das mit den Achselhaaren.
Ja, das, die Romy Schneider hat es gehabt. Das sieht man im Film.
Was auch denn heute? Na, jetzt geht es eh wieder. Es wird normalisiert sich alles wieder.
Jedenfalls ist sie in Nussdorf angekommen. Was glaubst du, wer hat dort schon gewartet?
Möglicherweise der Franz Josef.
Wie der Hase und ich wüsste das ein bisschen. Gut, und er hat hier wieder ein Puzzle. Okay, also bitte, das ist ein ernstes historisches Ereignis.
ja. Und von, also in Nussdorf halt einfach, okay, da war die Donau noch nicht reguliert, das heißt, es hat in Nussdorf ein bisschen anders ausgeschaut als jetzt.
Ein bisschen anders ausgeschaut und die...
Es ist eigentlich unpraktisch. Naja, nach Nussdorf, gut, ja, wo hätten sonst aussteigen sollen?
Naja, es war eine andere Anlegestelle dort, wo, aber ich meine, es wäre noch unpraktischer gewesen, wo der Laberlweg ist. Das war eigentlich zum Beispiel, da hat die Elisabeth später auch für verwendet, nach Budapest, wenn man gefahren ist. Also das war auf der heutigen transdanubischen Seite.
Ja.
Laberlweg, man ist uns ja ein Begriff.
Ja, also gut, in Nussdorf. Und da ist sie mit der Kutsche, oder wie ist sie dann wohin gefahren?
Ja, dann war riesiger, ich meine, da wird ja nicht nur der Franz Josef gestanden sein, sondern da werden etliche andere Leute und da war dann ein riesiger Wagenzug oder ein langer Wagenzug nach Schönbrunn. Mhm. Und ich weiß nicht, ob es da schon das Brautgeschenk gekriegt hat. Auf jeden Fall hat er eine Diamantkrone, die um 100.000 Gulden hergerichtet worden ist, geschenkt.
Fest. Das hat aber nichts mit den Sternen zu tun, die im Büro.
Nein, das mit den Sternen war erst später.
Erst später. Mhm. Und dort hat sie Hofdamen zur Seite gestellt bekommen.
Genau,
oder?
Weil sie hat ja müssen ihr bayerisches Personal. Keine Ahnung, wen es da mitgehabt hat, hergeben, zurücklassen und hat österreichisch, da hat es eben Damen, natürlich nur Damen aus dem Hochadel gekriegt, die Gräfin Esterhazy zum Beispiel, das war so Vertraute von der Erzherzogin Sophie.
Also von der Franzlmutter.
Von der Franzlmutter, die der wahrscheinlich alles gleich hat. Oder vielleicht, wobei das Verhältnis zwischen, also die Sophie war jetzt nicht wirklich die Böse, wie man es im Film dargestellt. Ich meine, sie wird schon eine Handige gewesen sein, aber. Und dann hat sie Pauline Belgard gehabt. Wir kennen ja das Pauline Belgard von der Praterstraße. Mhm. Praterstraße, die Zirkusgasse. Die ja jüngere war und was sie vielleicht mit ihr besser verstanden hat, aber die ist dann im Laufe der Zeit von den Ungarinnen verdrängt worden, die ungarischen Hofdamen, die Elisabeth ja
betreut. Die hat sich die Elisabeth ausgesucht, die ungarischen Hofdamen.
Ja, ja, das war dann alles schon Elisabeth und die Belgard hat dann, soweit ich mich erinnern kann, mehr oder weniger das Handtuch geworfen.
Mhm. Okay, da ist sie am 22. April 1854, also in Schönbrunn angekommen, hat ihre Diamantenkrone bekommen und ihre Hofdamen. Und was war dann die nächste Station, da sieht sie in Wien?
Also am 23.04. ist sie von Theresianum aus weggefahren auf der Favoritenstraße, wobei ich jetzt nicht weiß, wo es geschlafen hat, aber das ist im Prinzip ja.
Was war das Theresianum? Wird ja noch keine, was ich meine.
Na, oh ja, aber das Theresianum war schon, das war ja ursprünglich die neue Favorita, das Lieblingsschloss von Karl dem VI. Und nachdem der dort gestorben ist, hat er schon die Maria Theresia das den Jesuiten übergeben und das ist mehr oder weniger die diplomatische Akademie, aber so in der Sinn was geworden. Aber es wird schon noch Apartments gegeben haben für Kaisers. Aber es ist im Prinzip ja wurscht, ob das ist jetzt dort geschlafen hat.
Ja, aber sie war halt dort.
Sie war dort und das war der
Ausgang. Auf der Wiener Hauptstraße.
Auf der Wiener Hauptstraße und auf der Favoritenstraße.
Auf der Favoritenstraße.
Und sie ist von dort aus sozusagen in die Hofburg, ich möchte nicht sagen überführt worden, aber die Hofburg war ja ihr offizielles neues Heim, mehr oder weniger. Und von dort ist sie eben weggefahren und angeblich war sie so verschreckt, weil die Leute und alles neu und hat die ganze Zeit geweint.
Aha, woher weiß man das?
Das sind nur Zeitungsberichte.
Ach so.
Ja, und da ist in die Hofburg gefahren.
Und da ist sie über eine besondere Brücke gefahren?
Ja, das war wirklich eine besondere Brücke, weil das war die Brücke, die nach der Neuerbauung oder über den Wienfluss von ihr eigentlich eingeweiht worden ist und auch Elisabethbrücke deswegen geheißen hat.
Die gibt es aber nicht mehr, weil es gibt ja auch dort keinen Wienfluss mehr.
Ja, und unterirdisch. Also da hat es aber immer schon, weil es war die wichtigste Ausfallstraße, mehr oder weniger, Kärntnerstraße wie eine Hauptstraßenverbindung. Und da ist schon das erste Mal 1211 eine Holzbrücke erwähnt. Und man weiß 1404, dass eine steinerne Brücke gebaut worden ist. Und die war aber dann nach 400 Jahren vielleicht nicht mehr so funktionsfähig. Und da hat man den Ludwig Förster beauftragt, dass er eine neue Brücke entwirft und die ist ihm eben an dem Tag eingeweiht worden.
Und die Elisabethbrücke genannt worden.
Mhm. Und da sind 8 Marmorstandbilder dann später draufgekommen, also auf die Balustrade.
Ah, die sind erst später gekommen.
Mhm. Die sind später gekommen erst. Und die Brücke hat aber dann 1897.
Aber wer waren die Marmorstandbilder?
Ja, das waren wichtige österreichische Personen. Der Rudolf IV., der Starhemberg. Da braucht man nur am Rathausplatz gehen, weil da stehen sie jetzt.
Ach, die stehen, das heißt, das ist dort, wo man an deren Köpfen man mit den Eislaufschuhen vorbeifährt, wenn man den Eistraum.
Wo man im ersten Stock sozusagen fährt.
Ja, genau. Da fährt man nämlich erstaunlicherweise plötzlich bei Statuenköpfen vorbei.
Ach so, nachdem ich nicht Eislauf, Gott sei Dank. Sonst wird nicht haben.
Also die sind auf der Elisabethbrücke gestanden, ja.
Und die hat man weil 1897 ist die Brücke abgebrochen worden, weil der Wienfluss eingewölbt werden musste, wegen der Stadtbahn. Und auch so hat man das halt gemacht. Sind die zur Stadtbahnstation Karlsplatz gestellt worden. Mhm. Und die Stadtbahn, musst du dir vorstellen, war ja eine Dampfstadtbahn mit Kohle und so weiter beheizt. Und die waren dann binnen kürzester Zeit komplett schwarz. Und die Wiener haben gesagt, das sind die 8 Rauchfangkehrer.
Typisch.
Für alles irgendwas. Ja. Und jetzt stehen sie immer am Rathausplatz. Und was ich noch interessant finde, ist, dass die Balustrade der Brücke ist im Wienerwald gekommen. Und die hat...
Warum in Wienerwald? Die war aus Stein, oder was?
Die war aus Stein, die ist in Wienerwald, also in Wienerwald nämlich nach Altenberg gekommen, ins Schloss, ins Schlösschen vom Adolf Lorenz, Orthopäde, der Vater von Konrad Lorenz. Und dort gibt's es, kann man es noch immer anschauen.
Aha, na gut, interessant, wo die Sachen dann herumkugeln und wieder auftauchen.
Ja, ich finde ja sehr interessant.
Ja, also gut, sie ist dann vom Theresianum über die Elisabethbrücke hinüber, also Schönbrunn war die erste Station, dann Theresianum und dann hinüber in die Hofburg, oder?
Ja.
Und da hat sie dann vom 23. auf den 24., der 24. April war der Hochzeitstag in der Amalienburg, hast du mir gesagt, übernachtet, aber was ist die Amalienburg?
Ja, das ist, wenn du an den Burghof denkst, den inneren Burghof, also in der Burg hast du das, wo der Kaiser Franz II. Erste steht, das Denkmal, der querstehende...
Also dort, wo auch das Schweizer Tor ist.
Auf der anderen Seite, ja. Vis-à-vis, also vis-à-vis vom Schweizer Trakt, wo man durchkommt vom Ballhausplatz, ja. Wo die drei Uhren sind. Und dort hat es übernachtet.
In dem Amalientrakt.
In dem Amalientrakt. Mhm.
Und wo haben sie dann geheiratet?
In der Augustinerkirche.
Das, ich mein, das ist das logisch, haben da alle geheiratet?
Logisch, das ist die Hochzeitskirche gewesen. Und zwar haben sie da geheiratet am 24. April um 7 Uhr abends, Nachmittag.
Interessant, zu spät.
Ja,
wahrscheinlich. Das Aufmascheln hat so lange gedauert.
Ja, von beiden.
Und wer hat sie vermählt?
Naja, wer kann schon vermählt haben? Der Kardinal. Ich glaube, 60 weitere Bischöfe waren dabei. Und der Kardinal war der Ottmar Rauscher. Der hat so eine lange Rede gehalten, dass er von da an nur mehr Kardinal Blauscher geheißen
hat. Da wüsste ich ein paar Leute, die man Kardinal Blauscher nennen kann. Das muss man sich merken.
Wahrscheinlich.
Ja. Wir nicht.
Wir sind keine Schwätzer, wir erzählen nur interessante Dinge.
Ja, und was hat die Sisi da angehabt?
Naja, also ein Brautkleid, besticktes mit Gold und so weiter bestickt, aber man weiß es nicht genau.
Das ist ja schockierend.
Es ist irgendwie schockierend, weil es war ja nur der engste Familienkreis und der engste Hochadel dort. Also die haben schon beschrieben, wie das Kleid war. Aber das Kleid selber ist dann Mariazell gestiftet worden.
Aha.
Und ist in ein Messornat, und das war durchaus üblich, in ein Messornat umgewandelt worden.
Sehr demütig, sehr christlich.
Ja, genau. Und sie hat eine lange Schleppe gehabt, die Gold bestickt waren, die kann man schon noch sehen, und zwar ist die in der Wagenburg in Schönbrunn.
In Schönbrunn jetzt. Ah, die hängt dort.
Die steht, ist dort ausgestellt. Und jetzt im November, glaube ich, oder war es schon früher, also es war natürlich schon früher, aber ich weiß nicht, wann die öffentliche Sache war, hat man das Brautkleid nachgenäht, weil es hat sich ein Bild gefunden. Es hat nämlich auch keine Bilder gegeben, interessanterweise, keine Gemälde. Und jetzt hat sie doch ein Gemälde gefunden, wo sie im Brautkleid drauf war. Aber das ist von jemandem gemalt worden, der unmöglich bei dabei irgendwie gewesen sein kann, jetzt vom Status her. Und außerdem ist es erst 2 Jahre nach der Hochzeit gemalt worden. Mhm. Man hat es aber trotzdem nachgearbeitet, hat die Stickereien aufgedruckt. Und so kann man es eventuell
ist jetzt
vorstellen.
Wahrscheinlich im Sisi-Museum.
Ist, na, auch in der Wagenburg.
Ah, auch in der Wagenburg, gut. Ja, und dann sind sie auf die Malediven auf Flitterwochen gefahren.
Ja, dann sind sie nach Luxemburg Flitterwochen gefahren. Und der Kaiser ist aber jeden Tag als braver Beamter, erster Beamter im Staat, jeden Tag in der Früh in die Hofburg gefahren und hat dort gearbeitet. Allerdings war er mit dem Wagen von Luxemburg in die Hofburg und wieder am Abend zurück, oder?
Nicht viel
Arbeit, nicht viel Zeit gehabt. Dort haben sie die Flitterwochen verbracht.
Ja, ja. Die der Nacht hat da auch arbeiten sollen, weil sie hätten ja Kinder kriegen sollen.
Ja, sie hat, ja genau, und er hat jeden Tag nach der Hochzeit jeden Tag der Mutter Bescheid sagen müssen, was passiert ist. Und man weiß, dass erst noch in der dritten Nacht oder erst nach 3 Tagen die Ehe wirklich vollzogen worden ist.
Ja, das muss ein Spaß gewesen sein.
Ja, überhaupt. Als die, wie die Habsburger eingeweiht sind, waren, die haben ja gekriegt, reife, erfahrene Frauen, dass sie sie, sie eingeweiht haben in die Freuden der Liebe und genauso wir da halt geglaubt haben, dass das ist.
Mhm. Naja, grauslich. Also ich meine jetzt nicht, ich meine die arme Junge, weil die mit 16, naja.
Sie hat ja sofort geschrieben, das ist zum Speien.
Also.
Also das war sofort. Gut, egal. Und die Hauptaufgabe war halt, dass ein Thronfolger gebärt.
Ja.
Oder gebiert? Ja, egal.
Ja, dass er ein Kind kriegt, einen Sohn kriegt.
Ja.
Und nach Laxenburg, Flitterwochen, wo sind Sie dann gezogen? Dann haben Sie eine Starterwohnung von der Stadt Wien bekommen.
Also Starterwohnung bekommen und nachdem es Kaisers waren, in einem guten Quartier. Und zwar in der Hofburg.
In der Hofburg, ja. Mhm. Und wo? Hat er die Hofburg schon so ausgeschaut wie jetzt? Nein, natürlich nicht.
Naja, im Großen und Ganzen schon den neuen Trakt hat es noch nicht gegeben.
Den, wo jetzt die Nationalbibliothek ja. drin ist. Ja, den hat es natürlich noch nicht gegeben.
Aber ansonsten, man muss da ein bisschen zurückgehen, weil der Kaiser ist ja am 2. Dezember 1948 zum Kaiser ernannt, ausgerufen worden sozusagen, und ist aber bis am 5. Mai in Olmütz geblieben.
Weil 49.
In, 49, ja. Weil man hat ja in Wien die Revolutionsschäden beseitigen müssen.
Ja, und wahrscheinlich war man sich noch nicht ganz sicher, oder war man sich schon sicher, ja, die Revolution war vorbei?
Das glaube ich schon. Dass das
also die Hofburg war so beschädigt, dass er...
Er war auch beschädigt, aber in ganz Wien wollte man ihm vielleicht nicht zumuten, dass er, ja. dass er das sieht, was in das... Und was ich recht komisch finde oder sonderbar, man weiß nämlich nicht genau, wo er hingezogen ist, wie er nach Wien zurückgekommen ist, er als Junggeselle. Mhm. Man nimmt aber an, aus verschiedenen Schriften auch, dass er in die alten, also dass er in die Gemächer vom Kaiser Ferdinand gezogen ist, vom Abgedankten.
Ja.
Und die waren im Leopoldinischen Trakt, also Bundespräsidentenbüros.
Da, wo heute. Wo jetzt der Bundespräsident ist.
Ja, aber, der, aber die offiziellen Gemächer sind Richtung Burghof.
Wo noch also, die Stadtmauer war?
Nein, nein.
Ach so, nach innen.
Andere Seite, ja. nach innen, in die innere Burg. Und die Privatgemächer waren Richtung äußerer Burghof, sprich Heldenplatz.
Dort war noch Stadtmauer?
Da war noch Stadtmauer, ja.
Ja. Da war dann
naja, dort war keine Stadtmauer mehr, weil die ja eigentlich der Napoleon gerade in dem Teil
Beschädigung
zusammengeschossen hat. Mhm. Da ist eben das Burgtor dann auf der Heldenplatz dadurch entstanden. Mhm. Ansonsten war die Stadtmauer noch vorhanden. Mhm. Aber gerade dort war sie eben nicht.
Und dort im Leopoldinischen Trakt haben sie nach der Hochzeit auch gewohnt oder nicht?
Da haben sie auch gewohnt. Und zwar hat es eben wieder die offiziellen Zimmer gegeben, die wieder Richtung in der Burg
ja.
waren und die Privatappartements, die gegangen sind zum Heldenplatz. Ist nur ein, ich meine, falls jemand schon war in der Bundespräsidentenkanzlei, da gibt es das Pietraturazimmer, das kennst du wahrscheinlich. Und das war das offizielle Speisezimmer zum Beispiel. Also, weil das waren ja immer die offiziellen Gemälde in diesem Vorraum.
Gemächer.
In diesem Vorraum zum Büro vom Bundespräsidenten steht das große Bett von der Maria Theresia.
Mhm.
Und das war so eine Gemengelage zwischen privat und offiziell.
Die haben aber nicht mehr im Bett Audienz gehalten, so ja. wie der Sonnenkönig.
Die haben das nicht gemacht. Auch die Maria Theresia.
Hat das auch gemacht
hat im das Bett? Auch gemacht.
Sehr vernünftig.
Ja, was hätte die machen sollen? Die war entweder schwanger oder im Kindbett. Na gut. Und ihre Privatappartements waren ausgestattet mit ein paar Nippfiguren mhm. oder mit ein paar Uhren und so. Und die stehen heute alle in der Kunstkammer. Also das waren Erbstücke der Habsburger und das waren eben Bleigelste. Ja, weißt du, was in der Kunstkammer heute steht?
Mhm.
Nicht alles natürlich aus der Kunstkammer.
Die wird froh gewesen sein mit dem ganzen alten Klumpert.
Ich nehme mal vor, dass ich gedacht habe. Er hat ja da gesagt, ich hätte ihn ja lieb, wenn er nur kein Kaiser wäre.
So, das ist aber süß. Ja, und dann haben die Bemühungen gefruchtet ja. und sie haben einmal Kinder gekriegt. Und zwar?
Also sie haben einmal zwei Mädchen bekommen. Und zwar die älteste, die Sophie Friederike, war 1855. Und die Gisela 1856.
Und da haben sie mit denen wo gewohnt?
Und die haben, die Kindskammer war ober den Privatappartements. Mhm. Und diese Kindskammer war aber auch neben den Appartements von der Erzherzogin Sophie und von Franz Karl, also von den Eltern von Franz Josef.
Ja, das ist ja eh vernünftig, gleich bei der Omi und beim Opi.
Hat aber der Elisabeth nicht behagt. Nicht. Mhm. Und ja, und sie hat wirklich sehr stark gekämpft darum, dass sie die Aufsicht über die Kinder kriegt. Mhm. Aber dann ist auf einer Reise nach Ungarn, wo sie unbedingt die älteste Tochter, also die Kinder mitnehmen wollte, die älteste Tochter gestorben.
Oh je.
Mit 2 Jahren.
Wo dann?
An Typhus, glaube ich. Mhm. Also zumindest an so einer Erkrankung.
Der ist ja tragisch.
Tragisch, und das hat's, dann hat es mehr oder weniger aufgegeben, aber halt. Ja.
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 Und dann sind sie umgezogen in der Hofburg.
Na, dann sind ja mal die Kindskammern, noch vor dem Tod von der Sophie, sind die Kindskammern in den Schweizerhof-Trakt gekommen, in den Trakt, der im Schweizerhof und Reichskanzlei-Trakt verbindet. Und dann ab 1857 hat der Kaiser eben, ich glaube, eh seiner Mutter geschrieben, dass der Tod von der kleinen Sophie hat so hergenommen, beide das eben umziehen wollen. Mhm. Und da sind sie dann rübergezogen in Reichskanzleitrakt. Das ist die Burg, also in der Burg abschließt, der Richtungsstadt, Innenstadt, ne? Mhm. Wo die römische Kaiserkrone drauf ist. Die Reichskrone.
Also dort, wo das Sisi-Museum jetzt ist?
Ja, genau, ja. Das ist der Reichskanzler.
Ja. Und dann haben sie noch 2 Kinder gekriegt.
Dann haben sie 1858 den Rudolf bekommen.
Endlich
ein Burschel.
Ja.
Und dann noch ein Ausgleich mit Ungarn 1868. Das ungarische Kind ist gerade nicht mehr Rivalerie.
Ah ja. Und dann haben sie ihre Kinderpflicht erfüllt gehabt.
Ja, also das 1868 war überhaupt, das war ja schon außer der Pflicht.
Mhm. Und wann hat die Sisi, also wenn sie mit der Kleinen schon gereist ist, die ist die ganze Zeit dann herumgereist.
Und die Sisi ist dann, man hat schon geglaubt, sie hat Lungentuberkulose, und hat, also die ist, hat sie halt in der Krankheit geflüchtet wahrscheinlich. Ich meine, ich möchte da jetzt nicht psychologisieren, weil ich weiß ja alles nur aus Büchern. Aber
aus Filmen.
Filmen. Na, die werden aber schon immer unwahrscheinlicher.
Ja.
Die dienen vielleicht dazu, dass man angeregt wird. Man kann ja nicht alle Leute anregen über Habsburg. Aber dass man angeregt wird, das näher zu erkunden.
Okay. Und außerdem hat sie viel herumgeturnt, nicht?
Herumgeturnt auch, ja, sie hat überhaupt wirklich einen Körperkult gemacht. Man hat ein Teil von 46 cm gehabt. Also man kann sich vorstellen, dass sie auf die achten hat müssen. Und dann sind sie eben umgezogen rüber in Reichskanzleitrakt, und da waren seine, beziehungsweise in die Amalienburg, hat er Zimmer gehabt im Reichskanzleitrakt, Sisi-Museum und Kaiserappartements, die man ja heute noch besichtigen kann. Und sie hat wieder in der Amalienburg ihre Apartments gehabt. Und da haben sie ein gemeinsames Schlafzimmer noch gehabt. Und das war schon in der Amalienburg. Man kann sagen, in der Ecke. Das war das Bindeglied sozusagen. Mhm. Und er hat zum Beispiel nicht jetzt hingehen können und sagen, hallo, Liebling, ich bin da, sondern er hat sie anmelden müssen, wie jeder andere. Mhm. Und es ist öfter vorgekommen, dass er gesagt hat,
Danke, nein,
sie ist nicht zu sprechen. Mhm. Also, komm, er war so, später hat er seine Briefe untergeschrieben, dein dich liebendes Männchen. Also, ich meine, es war irgendwie psychologisch schon sehr.
Mhm.
Na gut. Oder dein Kleiner hat auch unterschrieben. So. Ich glaube, er war ein bisschen kleiner als sie.
Mhm. Ja, und dann hat sie das Schlafzimmer aber eher als Turmzimmer allein verwendet.
Was heißt das Turmzimmer allein?
Als Turmzimmer. Du hast gesagt.
Oder nur als Turmzimmer. Nein, ja, sie hat das gemeinsame Wohn- und Schlafzimmer und daneben war es als Turmzimmer. Und dann hat sie sich eben daneben auch erweitert sozusagen. Und dann hat es neben dem Turmzimmer das Badezimmer gehabt. Er wird oft gesagt, dass das das erste war in der Hofburg, aber das stimmt nicht, weil die Sophie auch schon ins Badezimmer sie, oder Badewanne zumindest sie ein, errichten hat lassen. Ja, und da haben sie also, wenn sie da war, gewohnt. Und sie hat sie dort ihrem Schönheitskult auch hingegeben, unter anderem.
Und 1870 haben sie dann das gemeinsame Wohn- und Schlafzimmer aufgegeben.
Offiziell.
Wahrscheinlich schon vorher.
Nehmen wir an, ja.
Und damit ist eigentlich für uns die Folge Sisi, die junge Kaiserin, zu Ende.
Ja, ist, ja. Zumindest was, also ich meine, zu Ende ist auf jeden Fall, aber wir haben jetzt nur gesprochen mit den Örtlichkeiten.
Ja.
Wie das Eheleben war, bitte sich zu wenden. Anderen für Sisi-Film ihres Vertrauens.
Gut, dann sage ich Dankeschön. Servus Fritzi.
Servus Daniela.
Bis zum nächsten Mal.
Ja.
Spazieren Sie mit uns auch online auf den gängigen Social-Media-Plattformen und www.erzählmirvon.wien. Und abonnieren nicht vergessen.